systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Donnerstag, der 23. Juli 2026. Willkommen zur 307. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und während die Bundesregierung gerade ihre Startup-Strategie verkündet hat, werden wir uns heute damit befassen, was Startups wirklich brauchen. Dazu begrüße ich recht herzlich Christina Schöttmann. Hallo Christina.
Hallo Marco, ich grüße dich.
Du bist Direktorin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und Nick Kratzer. Hallo Nick.
Hallo Marco und hallo Christina.
Du forschst am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München zu der Frage, wie sich neue Unternehmens- und Organisationsstrukturen auf Arbeit und Leben von Beschäftigten auswirken. Und seit 2021 bist du Honorarprofessor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt, am besten per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcast, der haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Heute wird es um die Verzahnung zwischen Startups und etablierten Unternehmen gehen und ich glaube, wir alle haben eine Ahnung, was so ein Startup ist, aber Nick, kannst du uns noch mal ganz kurz erinnern und mitnehmen bei der Definition?
Ja, klar, kann ich, ist aber gar nicht so einfach, weil es unterschiedliche oder verschiedene Definitionen gibt. Also von ganz einfachen, man sagt, es ist halt ein junges Unternehmen, irgendwie innovativ oder technologieorientiert oder sowas, bis zu ein bisschen komplexeren. Eine gängige Definition ist, dass es junge, schnell wachsende, innovative Unternehmen sind. Damit ist dann ein bisschen was gewonnen, aber manchmal auch nicht so viel, weil was ist innovativ und was ist schnell wachsend und was ist jung? Also ist man nach 5 Jahren noch jung und nach 7 oder nach 10? Wir nehmen diese Definition auch her, also es geht um junge, wachsende, innovative Unternehmen. Wir haben die aber noch ergänzt, weil wir gesagt haben, das ist so ein Ergebnis meiner Vorgängerstudie, dass Startup auch ein Innovationsmodus ist. Also es ist eine bestimmte Art und Weise zu innovieren, an Innovationen heranzugehen. Und der hat 3 Merkmale, nämlich Fokussierung, Risikobereitschaft und Marktevaluation. Das sind so 3 Merkmale. Und so haben wir versucht, uns diesem bisschen schillernden Phänomen anzunähern.
Und eure Studie, über die wir heute reden, heißt Startups in der digitalen Ökonomie. Worum geht's denn da? Also was genau habt ihr untersucht?
Da haben wir versucht herauszufinden, was eigentlich passiert, wenn etablierte Unternehmen mit Startups kooperieren, wenn die zusammenarbeiten. Und dass man sich das fragt, hat was damit zu tun, dass die sich wechselseitig brauchen, aber ganz unterschiedlich sind. Also Startups brauchen etablierte Unternehmen, weil sie über die an Kapital kommen, an Marktzugänge, an Erfahrungen und so weiter. Und etablierte Unternehmen brauchen Startups, weil sie über Startups was verändern können, schneller werden, bestimmte Themen angehen können, die sie sonst nicht angehen könnten. Aus der Sicht von etablierten Unternehmen sind Startups total attraktiv und auch ziemlich faszinierend, weil sie sozusagen anders sind. Die sind genau anders als die etablierten Unternehmen. Da, wo die etablierten Unternehmen langsam sind, bürokratisch, schwerfällig, risikoavers, da gelten die Startups als genau das Gegenteil, also schnell, flexibel, dynamisch, risikobereit und so weiter. Und diese beiden brauchen sich, wir nennen das die Attraktivität des anderen. Sie brauchen sich, weil sie genau anders sind. Aber diese Attraktivität des anderen, die birgt sozusagen auch ein paar Risiken, weil man mit dem anderen halt auch so seine Schwierigkeiten hat. Das ist dann in der Betriebswirtschaft bekannt, so als ein bisschen These von 2 Welten und große kulturelle Unterschiede und so. Aber unsere Frage war dann eben, was passiert eigentlich, wenn so andere Organisationsformen, so andere Kulturen und eben aber auch ganz andere Menschen, wenn die aufeinandertreffen und miteinander was anfangen müssen. Das war unsere Frage. Wie schaut das konkret an dieser Schnittstelle aus? Was passiert denn da? Welche Schwierigkeiten treten auf und wie gehen die dann damit um?
Christina, das ist ja ein sehr interessanter Aspekt, der sich in diese ganzen Transformationsdiskurse einfügt, die wir führen und die ja in der Forschungsförderung dann auch nachverfolgt.
Genau, das fügt sich gut ein. Und zwar der Kontext, du hast es gerade schon angedeutet, sind die ganzen Transformationsdiskurse. Man könnte sagen Wirtschaftskrise, Transformation, Digitalisierung als Dreiklang. Und alle grübeln ja im Moment darüber nach, wie eigentlich die Zauberformel für eine innovative Wirtschaft lauten könnte. Ihr habt ja die Dauerklage sicherlich beide im Ohr. Der deutsche Standort verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt auch bessere Begriffe dafür. Enzo Weber vom IAB nennt das zum Beispiel Erneuerungskrise der Wirtschaft und die hinterlässt ja Spuren inzwischen auch auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben auf jeden Fall es mit dieser allgemeinen Diagnose zu tun, dass die deutschen Unternehmen nicht innovativ genug sind. Und Unternehmen gerade irgendwie alle panisch nach einem neuen Bauplan suchen und nach neuen Geschäftsmodellen, aber nur semi-erfolgreich sind dabei, während die internationale Konkurrenz immer besser und härter und schneller und so weiter wird. Und wichtig ist für uns die Deutungsschlacht, die darüber gerade geliefert wird. Also warum ist das eigentlich so? Und für die wir belastbares Wissen beisteuern wollen. Ich will drei beliebte Erklärungsmuster einmal kurz andeuten, die alle mit wirklich problematischen Schuldzuweisungen verbunden sind und gegen die wir ein bisschen arbeiten wollen. Zum einen, dass es um die Standortkosten geht, also Energiepreise, Löhne, dazu gehören natürlich dann auch Tariflöhne, die da dann kritisiert und angezählt werden, Steuern und dieses ganze Thema, die Deutschen arbeiten angeblich zu wenig, das gehört aus meiner Sicht da rein. Dann das Thema Nummer zwei, bürokratische Hürden, angeblich eben Überregulierung. Dabei wird Bürokratie oft synonym für Arbeitsrecht verwendet, ist zumindest mein Eindruck. Und der dritte Punkt, technologischer Rückstand und Innovationsfeindlichkeit als angeblicher Grund für diese wirtschaftliche Schwäche. Und da gibt es diese Schuldzuweisung gegenüber den Arbeitnehmenden. Sie seien nicht innovationsfreudig genug und wollten eigentlich sich gar nicht verändern. Wir haben noch eine andere Studie gefördert, die das sehr schön widerlegt, die ich hier mal ganz kurz daneben legen will. Und zwar die von Andreas Böß und Thomas Lühr und Tobias Kempf. Die heißt Widersprüche der Transformation aus der Perspektive der Beschäftigten. Und da sehen wir, dass es eben gar nicht die Beschäftigten sind, an denen diese mangelnde Transformationsdynamik liegt, sondern die sind durchaus erstmal positiv Transformation und Veränderung gegenüber eingestellt oder positiv bis neutral vielleicht besser, erleben die aber als ganz ambivalent. Und das Interessante daran ist, was erleben die mit Blick auf das Management? Was erleben die in ihren Unternehmen? Und die haben drei Probleme identifiziert in der Studie. Erstens, die Unternehmen experimentieren zwar mit neuen Produkten und Geschäftsfeldern rum, aber es geht wahnsinnig schleppend voran bei der Etablierung neuer und digitaler Geschäftsmodelle. Zweitens, sie versuchen teilweise agile Arbeitsformen einzuführen, aber super langsam und oft überhaupt nicht konsequent. Und drittens analysieren die Autorinnen eine strategische Orientierungslosigkeit im Management, die Beschäftigten verunsichert. Also einmal hier die Konklusion, die Innovationsmodi funktionieren so richtig nicht in den Unternehmen oder oft nicht. Und die Frage verschärft sich eben, wie können etablierte Unternehmen innovativer werden und auch wendiger. Und da ist dieser Blick auf diese Schnittstelle, die Nick Kratzer hier gerade beschreibt und die Sie in der Studie erforscht haben, wirklich spannend. Wie arbeiten etablierte Unternehmen eigentlich mit Startups zusammen?
Nick, so wie ich das sehe, hat man, wenn man über Startups spricht, vor allen Dingen immer so große Geldsummen im Kopf. Ne? Der kriegt 10 Milliarden, der kriegt 10 Millionen und das ist so das, worum es meistens geht in der medialen Wahrnehmung. Aber ihr habt euch ja auch angeschaut, wie diese Startups mit den etablierten Unternehmen zusammenarbeiten. Also im Grunde das, wie dann aus dem Startup ja auch was Größeres werden kann. Welche Spielarten habt ihr denn da entdeckt?
Naja, zum einen, also bei uns ging es weit weniger spektakulär zu. Es sind völlig unterschiedliche Startups, auch völlig unterschiedliche etablierte Unternehmen. In der Regel wurden da relativ kleine Brötchen gebacken, also die Milliarden waren da nicht am Start. Also auf beiden Seiten nicht. Man muss auch generell sagen, das Thema Startups ist in den etablierten Unternehmen zwar wichtig, hat auch viel mit Image zu tun, weil es einfach schick ist, weil von Startups eine gewisse Faszination ausgeht und weil man immer so ein bisschen nach Silicon Valley oder auf eben diese berühmten Einhörner schaut, also diese Startups, die dann wirklich eine Technologie den Weg bereitet haben. Also das ist alles sehr faszinierend, aber gerade bei größeren Unternehmen sind die Summen, die im Bereich von Startups und der Startup-Kooperation bewegt werden, sehr klein im Vergleich zu den Summen, die für Forschung und Entwicklung und sowas ausgegeben wird. Also bei uns ging es etwas weniger spektakulär zu. Wir haben uns dafür sehr intensiv angeschaut, eben ganz unterschiedliche Formen. Es gibt ja auch Mittelständler, die mit Startups kooperieren und es gibt sehr unterschiedliche Startups und haben dieses ganze Tableau sortiert in insgesamt vier Formen, wie diese beiden Organisationstypen miteinander kooperieren. Die eine Form haben wir Akquisition genannt. Das heißt, da beteiligt sich ein etabliertes Unternehmen an einem Startup oder kauft das Startup auch. Das heißt, hier werden Eigentumsrechte übertragen. Die zweite Form ist fast das Gegenteil. Die nennen wir Kollaboration. Da werden keine Eigentumsrechte übertragen. Man kooperiert miteinander, oft auch auf der Basis von Verträgen, aber man beteiligt sich eben nicht aneinander. Eine dritte Form ist Spin-off. Spin-off sind Ausgründungen von etablierten Unternehmen. Das gibt es auch relativ häufig, die alleine oder mit Partnern zusammen ein Startup gründen, ausgründen. Und die vierte Form ist etwas schräg dazu. Die finde ich aber besonders spannend. Die nennen wir Inkubation/Simulation. Da geht es darum, dass Unternehmen interne Startup-ähnliche Gebilde einrichten. Das können Inkubatoren sein oder Akzeleratoren. Das sind manchmal, nennen die das auch Laboratorien oder Labs. Das sind manchmal auch nur Abteilungen. Aber da geht es darum, dass in einem Unternehmen von den Beschäftigten dieses Unternehmens unter in irgendeiner Form Startup-ähnlichen Bedingungen gearbeitet werden soll. Und diese vier Formen, die decken unser Spektrum an Kooperationsformen ab. Die kann man da ganz gut zuordnen. Das deckt sich auch. Man kann mit qualitativen Forschung, wir haben ja qualitative Empirie betrieben, wir haben sehr intensive Interviews vor allem geführt mit auf der einen Seite Vertreter und Vertreterinnen von Startups und auf der anderen Seite VertreterInnen von Unternehmen, weil wir ja genau wollten, wie blicken eigentlich beide Seiten auf diese Schnittstelle. Und im Rahmen dieser Interviews kann man mit so einer Empirie kann man natürlich kaum quantitative Aussagen machen. Wir haben die aber verglichen mit quantitativen Befragungen und uns scheint es schon so zu sein, dass diese vier Formen einen relevanten Teil des Spektrums abdecken. Und das in diesen Formen, die dann gewählt werden, spiegelt sich natürlich, welche Interessen die einzelnen Partner oder die Partner die Fälle dann jeweils damit verbinden. Also will das Unternehmen, das etablierte Unternehmen mehr Kontrolle haben, dann muss es natürlich irgendwie Geld in die Hand nehmen und Anteile kaufen. Bei weniger Kontrollbedarf kann man sich auch für eine Kollaboration entscheiden. Wenn man bestimmte Entwicklungen vorantreiben will, die aber nicht zum Kerngeschäft gehören, vielleicht riskant sind und die Marke beschädigen könnten, entscheidet man sich möglicherweise für eine Ausgründung. Und wenn man mit der ganzen Geschichte auch interne Veränderungen anstrebt, dann geht man vielleicht in diesem Bereich Inkubation, Simulation über. Also das wären so Formen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und die so ein bisschen das Spektrum abdecken. Das ist alles weit weniger spektakulär als der große Hype um die Startups, ist aber auch sehr faszinierend, weil das wirklich so eine konkrete Welt der Zusammenarbeit ist.
Ich fand diese Klassifizierung super interessant, diese verschiedenen Formen, die ihr rausgearbeitet habt, Nick. Und auch, ich teile deine Begeisterung für diese Form Inkubation und Simulation. Die finde ich auch besonders spannend. Ich habe mal überlegt, was waren so meine Aha-Erlebnisse beim Lesen dieser Befunde über dieses Schnittstellenmanagement, das ihr ja macht. Ihr guckt euch ja die Schnittstelle oder dieses Schnittstellenmanagement bei allen vier Formen an, die gibt es ja überall und ich fand es nicht so aha-erlebnismäßig, dass die Schnittstelle kompliziert ist. Das ist ja nicht irgendwie in der Natur der Dinge, dass hier Kulturen aufeinanderprallen. Das war für mich auch irgendwie völlig plausibel, dass da möglicherweise so eifersüchtige Abteilungsleiter mit Argusaugen auf diesen internen Startup gucken bei der Form Inkubation, weil sie Sachen machen, die sie nicht selber erfunden haben und dass die Kontrollwut aus den etablierten Unternehmen möglicherweise die Startup-Pflänzchen erdrosselt, erstickt, das ist alles unüberraschend. Was ich aber überraschend fand, war zum einen, das war jetzt eine Zahl, die habt ihr aus einer anderen Studie, aber die habt ihr ja aufgeführt, wie viel traditionelle Unternehmen jetzt schon bereits mit Startups kooperieren. Zum Beispiel bei den KMU sind das ja mit einer Befragung nach 42%. Das fand ich eine sehr hohe Zahl. Und dann fand ich auch interessant, das habt ihr auch sehr schön rausgearbeitet, wie komplex dieses Setting ist, in dem das alles stattfindet. Das ist ja nicht nur unbedingt das etablierte Unternehmen und das Startup, also die beiden an diese unterschiedlichen Partner, wie ihr sie beschreibt, sondern so ein komplettes Ökosystem mit den Unternehmen, den Startups, Risikokapitalgebern möglicherweise. Ihr habt gerade ja über die Summen gesprochen, die da fließen oder auch so spezialisierte Beratungsfirmen, die diese Konstellation beraten. Das heißt für mich, das habe ich nochmal aus eurer Studie gelernt, dass diese Startups ja ein Ökosystem brauchen und dass wir da über Ökosysteme sprechen und dass dieses berühmte und permanent aufgerufene Bild von der Garagenfirma im Silicon Valley ein völlig schiefes Bild ist, weil die ja suggeriert, die können das alleine machen und das können die ja gar nicht. Das fand ich eine relevante Erkenntnis. Und dann fand ich auch nochmal spannend, dass das Thema bei den Betriebsräten noch nicht so stark angekommen ist. Darüber sprechen wir ja gleich auch nochmal. Und was ich aber auch nicht spannend oder nicht überraschend fand, sondern total naheliegend ist, dass diese Akteure so gegensätzlich sind. Weil das ist ja genau der Clou, da schreibt ihr ja auch, die Attraktivität des anderen, dass die permanente Spannung erzeugt, die auch nie aufgehoben wird und auch nicht aufgehoben werden sollte, weil sonst kann es nicht funktionieren.
Ich glaube, was unsere Studie vielleicht ein bisschen auszeichnet gegenüber anderen Studien, ist, dass wir nicht nur von kulturellen Unterschieden sprechen, sondern eben auch von strukturellen Widersprüchen. Weil du hast ja auch gerade zu Recht gesagt, dass dieses Bild von diesem einsamen Tüftler, der da irgendeine Idee hat in seiner Garage, da vor sich hinmacht, das ist einfach falsch. Und Innovationen entstehen nicht so. Die entstehen in der Regel in Netzwerken und mehr denn je. Man spricht ja mittlerweile eben von so einem Trendwende von einer Closed Innovation, also einer geschlossenen Form des Innovierens, zu einer Open Innovation. Auch bedingt eben durch neue Technologien, durch viel Schnittstellentechnologien, die immer verschiedene Perspektiven brauchen, aber eben auch bedingt dadurch, dass man ein ganzes Ökosystem braucht, um was voranzutreiben. Und dieses Thema Open Innovation erzeugt aber auch strukturelle Widersprüche. Und die sind uns bekannt, wenn man so aus der Arbeitsforschung kommt, dann kennt man das aus so Thesen wie systemische Rationalisierung. Also wenn Unternehmen sich dezentralisieren, wenn die sozusagen in den Markt reingehen, dann entstehen strukturelle Probleme, vor allem in diesem Verhältnis von Autonomie und Kontrolle. Und gerade beim Thema Innovation haben die etablierten Unternehmen ein sehr großes Interesse dran, die Kontrolle über das zu behalten, was da passiert. Und gleichzeitig brauchen die Startups aber auch eine gewisse Autonomie, weil sonst sind sie nicht mehr Startup. Dann können sie nicht das tun, was sie als Startup eigentlich tun sollen, nämlich sozusagen etwas freier innovieren. Und dieses Verhältnis von Autonomie und Kontrolle neben den kulturellen Unterschieden spiegelt sich immer wieder in den Konflikten und in den Schwierigkeiten, in den Abstimmungsproblemen, die es eben an der Schnittstelle gibt. Also insofern werden nicht nur kulturelle Unterschiede verhandelt, sondern es werden eben auch strukturelle Widersprüche verhandelt und das Ganze erzeugt so eine Art Dauerspannung. Was ich unter anderem beeindruckend fand, war, wie wichtig etwas ist, was man aus den Dienstleistungsforschung ganz gut kennt, nämlich interaktive Arbeit. Also diese Schnittstelle zwischen etablierten Unternehmen und Startups, die muss interaktiv bearbeitet werden. Und die Akteure, und es sind eben nicht nur die beiden von den beiden Seiten jeweils die Akteure, sondern eben auch die drumherum, also die Geldgeber und so, alle Akteure müssen ein gewisses Verständnis aufbringen können für die Belange der anderen Seite und müssen Übersetzungsarbeit in ihre eigene Seite hinein leisten. Und gezeigt hat sich, dass das dann ganz gut läuft, wenn zum Beispiel auf der Startup-Seite jemand mit im Boot ist, der etablierte Unternehmen sehr gut kennt, der aus denen kommt, der sagt, ich weiß genau, wie die funktionieren, ich weiß, wie man die ansprechen muss, damit die uns fördern oder damit die uns interessant finden. Und auf der anderen Seite braucht es bei etablierten Unternehmen jemand, der ein bisschen Verständnis hat für diese Welt der Startups, die ganz anders funktioniert und der wiederum nach innen dann Übersetzungsarbeit leisten kann und muss. Also an dieser Schnittstelle, da passiert unheimlich viel und das ist eben auch ein Teil interaktiver Arbeit. Und man sagt ja immer, dass Startups People-Business sind, also dass es da um Leute geht und auch das Aufeinandertreffen von Leuten. Und das kann man wirklich sagen, dass an dieser Schnittstelle neben allen institutionellen, formalen Fragen, neben allen strukturellen Fragen geht es ganz, wirklich auch ganz zentral darum, dass das irgendwie funktionieren muss mit den Menschen und miteinander.
Kann denn der Betriebsrat da etwas beitragen in den Unternehmen? Also seitens der etablierten Unternehmen vermute ich mal, weil wie Startups haben ja eher selten mal einen Betriebsrat.
Jein bis nein, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist so, eines unserer Erkenntnisse, auch aus der Vorgängerstudie, und die hat sich hier wieder bestätigt, war, in der Regel haben die Betriebsräte mit diesen Thematik, mit diesen Themen gar nicht viel zu tun. Die sind nicht involviert, wenn es darum geht, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Innovationsstrategien, Einkaufsfragen sind in aller Regel ja nicht Themen des Betriebsrats. Und es ist auch, wie ich schon gesagt habe, gerade bei großen Unternehmen ein wirklich kleines Thema. Das sind ganz kleine Budgets, die da in diese Startup-Kooperationen gesteckt werden, im Vergleich zu den normalen Forschungs- und Entwicklungsbudgets. Insofern sind die ganz oft einfach gar nicht einbezogen. Es ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt auch Betriebsräte, die da etwas stärker involviert sind. Aber eben jetzt, wenn man sich da auch nochmal diese Formen vorstellt, bei der Übernahme eines Startups oder dem Kauf von Anteilen, ist der Betriebsrat gar nicht involviert. Bei Kollaborationsfällen in der Regel auch nicht. Da werden Verträge mit anderen, mit Startups geschlossen. Ein bisschen anders schaut es oder kann es ausschauen bei Spin-offs. Also bei Ausgründungen, nämlich dann, wenn eigenes Personal da übergeht, dann kann der Betriebsrat involviert sein, wenn es darum geht, ob man Rückkehrrechte vereinbart oder sowas. Und natürlich ist er involviert bei dem Thema Inkubation, Simulation, weil da in der Regel es häufig ja auch so ist, dass dann Mitarbeiter für eine Zeit zumindest aus ihrem normalen Abteilung rausgenommen werden und auch formal wirklich in einen Inkubator übergehen. Und da ist der Betriebsrat natürlich beteiligt mit Regelungsfragen.
Ich glaube schon, dass es ein wichtiges Thema für Betriebsräte ist, wenn ich mich kurz hier einschalten darf, insgesamt für Akteure der Mitbestimmung. Du hast ja diese vier Formen beschrieben und es ist ja auf jeden Fall ein Thema für die Arbeitnehmervertretenden in den Aufsichtsräten, die ja auch aus Betriebsräte sind. Und ich glaube schon, dass auch dieses Thema Innovationsstrategie für Betriebsräte wichtiger wird, auch wenn sie nicht ein unmittelbares Mitbestimmungsrecht da haben, aber ja doch verschiedene Hebel, um da einzusteigen. Und ich will es einmal begründen, nochmal mit Hilfe unserer anderen Studie, die ich gerade erwähnt habe, zu den Widersprüchen der Transformation aus der Sicht der Beschäftigten. Was wir sehen, ist, dass Beschäftigte sich oft große Sorgen darüber machen, dass ihre Unternehmen nicht innovativ genug sind. Also, dass sie keinen Plan für die Zukunft haben, dass das Management da nicht wirklich was vorlegen kann oder tut, dass neue Geschäftsmodelle nicht wirklich in Sicht sind oder dass man da viel zu wenig Ressourcen investiert, also diesen Innovationsmodus sehr halbherzig bespielt und dass sich diese Unternehmen wie Ertrinken da an den alten Geschäftsmodellen festklammern, das macht den Beschäftigten wirklich große Sorgen in der Transformation und dass die Unternehmen hier einen Weg finden müssen in Richtung Informationszeitalter in Richtung neue Geschäftsmodelle. Das ist für die Beschäftigten oft total klar. Und die Betriebsräte haben natürlich da eine Scharnierfunktion oder auch eine Möglichkeit, diese Themen im Sinne der Beschäftigten voranzutreiben. Deswegen bin ich auch so froh über eure Studie, weil ich schon glaube, dass da viel drin steckt für betriebsrätliche Strategien und dafür, wie sie sich in diese Innovationsstrategie-Debatte einbringen können. Denn diese Kooperation mit den Startups können ja ein wichtiger Innovationsmodus sein. Und eigentlich gibt ihr ja auch schon so ein bisschen ein Stichwort, wo oder beziehungsweise, dass die Betriebsräte eine Rolle spielen könnten. Ihr schreibt irgendwo den schönen Satz, bewährt hat sich die Begleitung des Interaktionsprozesses durch ein Gremium aus verschiedenen Akteuren und Institutionen. Und warum nicht da auch ein Betriebsrat als Teil dieser Gremien? Also ich finde schon, dass es ein spannendes Thema für Betriebsräte ist.
Also da kann ich dir nur zustimmen. Also mir ging es ein bisschen jetzt in meinem ersten Teil, wenn man so will, in zweierlei Hinsicht. Zum einen halte ich es für wichtig, auch wenn das vielleicht oft gar nicht leistbar ist, aber es wäre auf jeden Fall wichtig, wie du auch gesagt hast, sich in die Innovationsstrategien einzuschalten, also Innovationspolitik mitzugestalten oder zumindest da Druck zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann schon den Eindruck kriegen, dass in dem Thematik Startup und Kooperationen mit Startup auch so eine Art indirekte Auseinandersetzung über Arbeitsbedingungen und über Arbeitspolitik stattfindet. Also welche Form von Regulierung, welche Grenzen? Ist es nicht so, dass die da drüben viel innovativer sind, weil die keine Regulierung haben? Also diese Startups sind oft auch eine Herausforderung sozusagen für die Regeln und die Regulierung etablierter Unternehmen. Das nimmt auch mal lustige Züge an. Also wenn zum Beispiel, wir hatten mit einem Unternehmen zu tun, eine große Versicherung, die hat so einen Inkubator eingerichtet. Da sind dann Leute für ein paar Monate hingegangen und die wollten das wirklich Startup-ähnlich haben. Die haben da ein eigenes Gebäude gehabt, wo sich halt ein Architekt vorgestellt hat, so schaut Startup aus. Alles relativ schick und da gab es auch Kühlschränke und in den Kühlschränken war auch Bier drin, weil man so denkt, das ist halt beim Startup so, die essen da Pizza und trinken Bier. Und dann war das Problem, dass die Leute tatsächlich dieses Bier auch getrunken haben, was aber wiederum überhaupt nicht den Regelungen großer Unternehmen entspricht, dass da Leute sitzen und Bier trinken mit der Frage dann, was würde, wenn da was passiert, wer ist dann eigentlich schuld und so weiter und so fort. Also das sind solche Herausforderungen, die sich für die Unternehmen selbst ja auch stellen. Aber insgesamt ist manchmal, konnte man den Eindruck schon kriegen, da wird so eine Art fiktive Konkurrenz auch aufgebaut. Man sagt mal, schau, die kriegen mit viel weniger kriegen die eine ganze Menge hin. Wie schaut es denn eigentlich auf unserer Seite aus? Und das ist insofern, läuft da, glaube ich, auch eine indirekte Auseinandersetzung über Arbeitsbedingungen und Arbeitspolitik. Das wäre der zweite Punkt neben der Innovationspolitik, warum das ein Thema für Betriebsräte ist.
Ja, und an der Stelle ist man ja im Grunde auch dabei zu sagen, okay, was kann denn der eine von dem anderen lernen? Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass dann auch die etablierten Unternehmen etwas lernen und lernen müssen, sondern auch die Startups eine Rückkopplung quasi haben auf ihr Verhalten. Also Bier trinken während der Arbeitszeit wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Produktivitätsmerkmal aus meiner Sicht, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ne?
Ein Feierabendbier ist im Startup vielleicht üblich, vielleicht möglich, woanders auch üblich, vielleicht bestimmt wirft es Probleme hervor mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit was auch immer allem, ja.
Also, was können wir voneinander lernen? Die verschiedenen Seiten. Nick, was meinst du?
Ich glaube tatsächlich, und das finde ich das ganz Spannende an diesem ganzen Thema ist, dass da wirklich so eine ganz große Frage, die du in deiner Einleitung, glaube ich, oder in deinem ersten Statement ja auch behandelt hast, wird da mal direkt, mal indirekt aufgerufen, nämlich wären wir nicht viel innovativer ohne Regulierung? Bremst Regulierung Innovation aus? Ist das das Problem in Deutschland so, wenn man das ganz zuspitzt? Ja? Und diese Frage, die steckte immer wieder in vielen Aussagen, in vielen Diskussionspunkten in unseren Interviews, steckt die irgendwie drin. Und wir haben uns das deswegen natürlich auch angeschaut und da kommt man dann ziemlich schnell zu dem Thema, was man eigentlich voneinander lernen kann. Aber zuerst zu der Frage, ich glaube auch durch die Studie, gibt es weder logisch noch empirisch eine Bestätigung zu dieser These, man wäre innovativer ohne Regulierung. Logisch kann man sich das gut vorstellen, weil warum soll jemand weniger innovativ sein, weil er weniger arbeitet oder weil er nach 8 oder 10 Stunden nach Hause geht oder so? Warum? Also das ist irgendwie logisch, fällt mir da gar nicht viel ein dazu, warum jemand innovativer sein sollte, wenn seine Maschine ungeschützt ist. Also das ist, finde ich, logisch überhaupt nicht klar und empirisch auch nicht. Empirisch war das sehr häufig Thema, das eigentlich das Gegenteil zutrifft, dass erst Sicherheit die Freiräume schafft für Kreativität, für Innovativität. Also insofern finde ich, ist von der Seite her, ist es ein Thema, das in den Betrieben virulent war, aber ich glaube, es gibt von dieser Seite, von der Seite der Studie her, keine Bestätigung für diese Frage, ob man nicht ohne Regulierung innovativer wäre.
Mein Eindruck ist, also ihr beschreibt ja so eine komplementäre Welt zwischen Startups und etablierten Unternehmen und in der öffentlichen Debatte klingt es aber oft so, als ob Startups die Unternehmensform überhaupt sind und eine Welt, die nur aus Startups besteht, eigentlich die viel innovativere, also die unregulierte und Startup-Welt eigentlich viel produktiver ist. Das hast du ja gerade auch so schön beschrieben und deswegen wollte ich da nochmal versuchen zu sortieren. Also diese Startup-Faszination, die liest man gerade auch im Kontext dieser Startup-Strategie der Bundesregierung wieder raus. Ich habe jetzt mal geguckt, wie die da so drauf reagiert haben. Allem der Bundesverband der Startups, die über sich selber schreiben, die Unternehmen der Zukunft freuen sich über die Strategie und sagen, wir begrüßen, dass da endlich anerkannt wird, wie wichtig die Startups als Innovations- und Fortschrittstreiber sind. Und die Bertelsmann Stiftung begleitet das Ganze auch nochmal mit so einer Hymne über Startups, dass sie zu einem Prüfstein europäischer Zukunftsfähigkeit geworden sind. Also alles unfassbar hoch aufgeladen. Startups retten uns. Und deswegen die Frage, ist die Welt eigentlich besser, wenn es nur Startups gäbe? Und da würde ich sagen, mit Hilfe eurer Studie, nö, absolut nicht. Denn sie sind ja komplementär, die etablierten Unternehmen und die Startups. Und die etablierten Unternehmen brauchen zwar die Startups, das beschreibt ihr, um eben Innovation so in kontrollierten Dosen zuzulassen, aber die Startups brauchen die etablierten Unternehmen ja noch viel dringender, denn die etablierten Unternehmen haben das Geld, die Anwendungsfälle, den Marktzugang, die Vertriebskanäle, die Erfahrung, die Reputation und all das. Und man kann es natürlich sagen, man kann das alles überspringen. Und in den USA, da läuft es doch auch. Da sind die ehemaligen Startups jetzt inzwischen die wertvollsten Unternehmen. Aber erstens funktioniert ja Deutschland so nicht. Und zweitens ist es auch gut so, dass Deutschland so nicht funktioniert. Denn wir sehen ja, was passiert, wenn die wertvollsten, die dominanten Unternehmen alle Tech-Unternehmen sind mit ganz wenig Arbeitsplätzen. Und das sehen wir gerade daran, finde ich, wie verzweifelt diese USA-Regierungen, und ich sage mit Ausrufezeichen Regierungen, versuchen, die Industriearbeitsplätze zurückzuholen. Also erst Biden mit dem Inflation Reduction Act und dann jetzt Trump mit den Zöllen. Diese Wirtschaft mit nur Startups wäre totaler Stresstest für den Arbeitsmarkt. Ich fand nur schön, Nick, dass ihr geschrieben habt, für Startups ist jede Krise eine Nahtoderfahrung. Das gilt ja für die Beschäftigten in den Startups mindestens genauso viel.
Ja, richtig. Also ich glaube auch wirklich, dass so häufig vermischt man auch so verschiedene Innovationsbegriffe. Also Startups bedienen einen ganz bestimmten Innovationsbegriff, der sehr stark mit so einer Art Anfangsinnovation zu tun hat. Also da wird irgendein Produkt, eine Dienstleistung, ein Geschäftsmodell, da ist eine Idee und die wird irgendwie zu einer allerersten Reife gebracht. Also die allererste Reife meint, man hat festgestellt, das könnte marktgängig sein oder man hat einen Prototyp gebaut oder sowas. Das hat mit den weiteren Schritten von Innovation erstmal ja gar nicht viel zu tun. Und diese weiteren Schritte können Startups ja in der Regel nicht leisten. Spätestens dann brauchen sie ja ein etabliertes Unternehmen, mit dem sie auch mal in größere Stückzahlen gehen oder auch mal was ausprobieren können oder eben größeres Kapital kriegen. Also Startups selber sind ja auch eine flüchtige Erscheinung. Ein Startup bleibt man ja nicht 100 Jahre lang.
Also ich glaube, Nick, es geht da auch schon noch um den Unterschied, ob man eine App entwickelt, die dann groß wird, oder ob man in der Industrie etwas baut, etwas Neues, das dann auch in einer gewissen Skalierung ja immer wieder gefertigt werden muss, was ja wesentlich komplexer ist, als so eine App auszurollen, ne?
Ja, klar, nur dass die App, also die berühmte App, die man entwickelt und die dann irgendwie groß rauskommt, das sind wirklich, glaube ich, die vergleichsweise kleineren, selteneren Fälle. Das sind auch die selteneren Fälle, wo sich Startups überhaupt an sozusagen den Endkunden richten. Die allermeisten Startups haben als Kunden und nicht nur als Partner, sondern auch als Kunden, auch als spätere Kunden etablierte Unternehmen. Und ich meine, auch wenn man Softwarelösungen entwickelt, das ist ja dann, wenn man will, auch eine App. Aber wenn man irgendwie sagt, ich baue eine Plattform, auf der etablierte Unternehmen Recyclingprodukte handeln können, dann ist es auch ein digitales Instrument, aber es ist sozusagen, trotzdem steckt dahinter ein viel größerer Aufwand, als wenn man jetzt diese, was ich ein Handyspiel entwickelt, ja, das dann super erfolgreich ist. Also ich glaube, dass da sehr oft in der Diskussion Innovationsbegriffe auch verwischt werden. Ich glaube auch, dass wenn man sich Startups anschaut, also Christina hat diese Nahtoderfahrung angesprochen, Startups stehen sehr, sehr regelmäßig, manchmal alle paar Monate vor einer Sollbruchstelle. Da entscheidet sich, wird weiterfinanziert, geht es weiter. Das hängt dann oft davon ab, hat man die richtigen Leute getroffen, hat man irgendeinen Erfolg erzielt. Da ist es dann oft in den Startups enorm viel Druck da, aber auch nicht mehr unbedingt enorm viel Innovativität, weil da muss man dann irgendwie schauen, dass zum nächsten Stichtag irgendwas steht oder dass zumindest die Zahlen hübsch ausschauen oder dass man irgendwie einigermaßen gemacht hat, was man wollte. Und da gibt es ja auch andere Studien dazu, zu Exit-Strategien, wie dann immer, wenn es Richtung Exit geht, also wenn der Gründer dann irgendwie auch verkaufen möchte, dass dann das Startup aufgehübscht wird. Und da ist dann nicht mehr viel mit Innovativität und Kreativität, sondern da ist einfach Druck.
Ja, und auch keine guten Arbeitsbedingungen mehr. Das beschreibt ihr ja auch. Ihr habt ja diesen Begriff Exit-Kapitalismus verwendet. Den zitiert ihr, glaube ich, von Stefan Kühl. Der hat das für diese Phase der New Economy und dann der Dotcom-Blase verwendet. Später hat Philipp Stab den übernommen. Und also Exit-Kapitalismus als dominante Logik der Startup-Welt. Und ich glaube, Philipp Stab war das, der rausgearbeitet hat in einer Studie, wie die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, je näher es in Richtung Exit geht und dass dann eben auch viele Beschäftigte, weil es überhaupt keinen Spaß mehr macht und auch ihr Arbeitsethos so verletzt wird, weil dann geht es nicht mehr um das gute Produkt, sondern man muss nur noch irgendwie das ganze Ding aufhübschen, du hast es beschrieben, dass die dann auch ihren persönlichen Exit machen, ne, weil es nicht mehr funktioniert für sie.
Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass es eine dominante Strategie ist, aber klar ist, dass Startups nach einer bestimmten Zeit entweder wachsen mit Hilfe von Kapital oder übernommen werden oder aufgeben. Das Startup an sich ist keine allzu dauerhafte Angelegenheit. Es gibt Firmen, in denen wir waren, die waren mal Startups und versuchen händeringend irgendwie diesen Spirit zu erhalten. Viel mit optischen, also mit Bürogestaltung, mit Kicker, mit Sofas, mit Kühlschränken, mit gemeinsamem Frühstück und so weiter. Das ist auch alles ganz toll. Aber das sind eigentlich Grown-Ups und die haben natürlich dann auch Management-Ebenen und die haben dann auch Regeln und alles Mögliche.
Und die sind manchmal auch froh im Management, wenn die dann einen Betriebsrat haben, dass sie nicht mehr mit jeder und jedem Einzelnen die Arbeitsbedingungen aushandeln müssen. Aber ich wollte noch eine Sache, weil wir hatten ja gerade darüber gesprochen, was können die verschiedenen Welten voneinander lernen? Und ihr deutet ja an, dass die etablierten Unternehmen durchaus auch was von Startups und diesem Geist der Startups lernen können und habt geschrieben, ich zitiere euch jetzt, ich habe eure Studie ja gut gelesen, dass die Verklärung von Startups verrät, was in etablierten Unternehmen häufig vermisst wird, Freiräume für Kreativität und Selbstorganisation, die Bereitschaft zum Risiko und Ganzheitlichkeit. Und lege jetzt auch nochmal, weil das so schön zusammenpasst, die Studie zu den Widersprüchen der Transformation von Bös und Lühr in Kempf daneben, die das ja sehr schön beschreiben aus der Perspektive der Beschäftigten, dass die etablierten Unternehmen ganz offensichtlich oft weiterhin, auch wenn alle den CEO duzen dürfen, das hat aber nichts mit der Realität zu tun, strikt hierarchisch und lähmend bürokratisch sind. Und ich habe auch nochmal reingeguckt in die jüngste Betriebsrätebefragung der IG Metall. Darüber hat Benjamin Emanuel Hoff von der IG Metall kürzlich einen Text geschrieben. Und die Ursachen, die Betriebsräte für so Innovationsstaus beschreiben, ist, 63% der befragten Betriebsräte geben an, dass Entscheidungs- und Veränderungsprozesse in ihren Betrieben systematisch zu langsam sind. Also Betriebsräte sagen das. Nur 8% bewerten sie als angemessen schnell. Und 72% verweisen auf bürokratische interne Abläufe und 61% nennen als Problem starre Hierarchien. Da stellt die IG Metall natürlich auch nochmal die Perspektive bürokratisches Management gegen diesen Anfangsdiskurs, über den wir gerade gesprochen haben, Nick, dass angeblich die Arbeitsregulierung zu starr ist. Und die zeigen dann einfach ganz schön, nee, daran liegt es ja vielleicht gar nicht, sondern die Innovationsbremse, die liegt woanders.
Ich glaube auch wirklich, dass man, wenn man auf das Thema Startup blickt und sich eben immer das Verhältnis Startup etabliertes Unternehmen anschaut, weil, wie du zu Recht gesagt hast, beide nicht ohne, also natürlich können etablierte Unternehmen ohne Startups, das haben die ja auch lange genug geschafft, aber Startups können nicht ohne etablierte Unternehmen und etablierte Unternehmen hätten wirklich ein Problem, wenn sie nicht diese Innovationsnischen mit Startups füllen können oder eben auch in neue Bereiche reingehen können. Dazu brauchen die Startups. Etablierte Unternehmen müssen sich angesichts des Außendrucks verändern. Aber sie können sich natürlich nicht grundlegend verändern. Aber Startups sind genau eben eine Möglichkeit, etwas zu verändern, ohne sich selbst grundlegend ändern zu müssen. Das ist ja der Vorteil. Und ich glaube, wenn man auf die Stärken von Startups schaut, wenn man eben sagt, die sind fokussierter, da arbeiten alle Leute, ziehen an einem Strang, die sind risikobereiter, die sind flexibler, die sind unbürokratischer, dann sind es eben genau spiegelbildlich eigentlich die Schwächen vieler etablierter Unternehmen, das genau das kriegen die halt oft nicht mehr hin. Da sitzen Leute nicht an einem Ding dran mit den anderen zusammen, sondern jeder ist an verschiedenen Entwicklungen beteiligt und sitzt den ganzen Tag in Besprechungen, weil das alles irgendwie koordiniert werden muss. Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt in dieser Studie ist, dass man eigentlich an den Stärken der Startups auch was lernen kann über die Schwächen etablierter Unternehmen, inklusive dieses Umstandes, dass etablierte Unternehmen sehr häufig heute, also aktuell, so depressive Züge haben, gerade wenn sie alte Industrien sind, Automobilindustrie, aber auch Zulieferindustrie und noch ein paar andere. Da geht es schon lange nicht mehr darum, irgendwie jetzt das nächste tolle Produkt zu entwickeln, sondern es geht darum, irgendwie am Markt zu bleiben, irgendwie zu retten, was noch zu retten ist. Also ich beschreibe jetzt die Stimmung gar nicht unbedingt, wie das Bild selber ist. Und da ist es unheimlich wohltuend, wenn man mit Leuten aus Startups mal redet, die irgendwie Bock haben auf das Neue, die irgendwie sagen, wir sitzen da an was Tollem. Das ist irgendwie ökologisch sinnvoll und energetisch sinnvoll und ökonomisch werden wir vielleicht reich damit. Diese Begeisterung und diesen Spaß daran, den haben, glaube ich, in etablierten Unternehmen ist der ganz schön oft auch verloren gegangen. Und auch da halten die Startups den etablierten Unternehmen einen Spiegel vor. Aber sie sind eben nicht als Organisationsform selbst die Zukunft, weil sie immer nur in Verbindung mit etablierten Unternehmen die Zukunft sind. Das heißt, es geht eben wirklich genau um die Zusammenarbeit. Sie sind nicht die Zukunft, weil sie Übergangserscheinungen sind. Also die Organisationsform Startups ist eine Übergangserscheinung. Und sie sind auch nicht in dem Sinne die Zukunft, weil Arbeiten im Startup ist oft verbunden mit einem enormen Zeit- und Leistungsdruck bei Startups. Den Vorteil, den Startups wirklich haben, ist Beschleunigung. Die sind oft schneller, wenn es darum geht, irgendwie eben einen ersten Prototyp, eine erste Prüfung vorzulegen. Geht das? Könnte das was werden? Da sind die sehr viel schneller. Aber der Preis dafür ist wirklich ein enormer Zeit- und Leistungsdruck. Und das sagen auch alle, das machst du nicht viele Jahre lang. Das machst du ein paar Jahre, aber das machst du nicht viele Jahre lang. Insofern sind auch Startups nicht per se das Arbeitsmodell der Zukunft.
Also man braucht einander, könnte ein Fazit sein. Vielen Dank für das Gespräch an Christina Schildmann und Nick Kratzer. Danke euch beiden.
Vielen Dank.
Danke.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen und so weiter bitte dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2 und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.